Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Zinsanstieg, gekappte Lieferketten, gestiegene Materialkosten und Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. Die Immobilienbranche steckt mitten im Umbruch. In den vergangenen 2 Jahren sind die Preise drastisch eingebrochen. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Anke Weinreich über die Wertberichtigung auf dem Immobilienmarkt. Anke managt bei der DWS einen offenen Immobilienfonds. Von ihr möchte ich wissen, ob Käufer und Verkäufer inzwischen wieder zusammenfinden, ob die Immobilienpreise wieder steigen und in welchen Bereichen und Regionen sie jetzt wieder attraktive Immobilien findet. Anke, vielen Dank, dass du heute hergekommen bist, hier in die Redaktion von Focus Money. Herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Anke, ich freue mich sehr, dass wir über ein Thema sprechen, von dem ich glaube, aber du sagst es bestimmt, demnächst wieder wichtiger wird. Und das sind Immobilien. Also du managst einen offenen Immobilienfonds. Die hatten es nicht super leicht in der letzten Zeit, aber genau darüber sprechen wir gleich. Die Immobilien sind natürlich sehr unter Druck geraten, also nicht die Immobilien, sondern die Preise natürlich. In ganz Europa waren die Finanzierungskonditionen nicht mehr so gut, die Zinsen sind angestiegen. Das war eine ziemlich miese Kombination und man sieht das auch bei den offenen Immobilienfonds, also man sieht das letztlich in der Rendite. Frage an dich, hast du das Gefühl, dass sich das tatsächlich jetzt wieder dem Besseren zuwendet? Also sind wir durch diese Korrektur durch oder kommt da noch was?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, wir sind da weitestgehend durch. Wir haben wirklich sehr anstrengende 2 Jahre hinter uns mit viel Korrektur. Aber wir sehen eigentlich seit Mitte letzten Jahres doch so eine Art Bodenbildung. Ja, bei der Preisfindung, das Immobilien sind halt langfristig. Und so findet natürlich auch so ein bisschen die Korrektur der Bewertung auch langfristig statt. Und wir sehen aber, dass jetzt so Käufer und Verkäufer doch langsam wieder finden und so ein gewisser Aufwärtstrend da zu verzeichnen ist. Aber ganz wichtig an der Stelle ist halt, dass die Fundamentaldaten an der Stelle einen ganz positiven Ausblick auch bieten.
Einige Bauträger haben die Phase nicht überlebt. René Benko war ja nur, ich würde mal sagen, die Spitze des Eisbergs. Das waren einige mehr. Würdest du sagen, das ist eine ganz normale Bereinigung und das ist eben tatsächlich der Marktlage oder des Umbruchs geschuldet gewesen?
Ja, also ich würde auch tatsächlich an der Stelle sagen, das ist jetzt kein flächendeckendes Phänomen. Natürlich gibt es den einen oder anderen Projektentwickler, Bauträger, der sich in der Niedrigzinsphase vielleicht ein bisschen verkalkuliert hat, auch mit seinen Businessplänen und jetzt natürlich vom neuen Zinsumfeld und von der schwierigen auch Käuferseite dann so ein Stück weit auch betroffen war. Aber das ist eine Bereinigung, die vielleicht ein Stück weit auch überfällig war und sich wieder so ein Stück konsolidiert und jetzt auf keinen Fall flächendeckend zu betiteln wäre.
Wie hat sich das dann auf den Immobilienfonds ausgewirkt, den du managst, also den DWS Immobilienfonds Grundbesitz Europa? Wie haben die Renditen gelitten in der Zeit und siehst du da auch schon wieder sowas wie eine kleine Mini-Aufwärtsbewegung?
Ja, genau. Also wir haben tatsächlich die letzten 18 Monate uns mit den Produkten doch an die Markt- und neuen Zinsumgebungen auch anpassen müssen, ganz klar, weil natürlich auch für Kundenseite attraktive andere Anlageformate dann oder Formen auch wieder ins Sichtfeld gerückt sind. Das heißt, wir haben ganz konkret unsere Bewertungen angepasst über die letzten 18 Monate in allen Produkten und wir haben entsprechend auch Liquidität geschaffen, um Kunden einfach auch ihre Gelder zurückgeben zu können. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir korrigiert haben, sprich, dass wir jetzt auch eine höhere laufende Rendite aus dem Portfolio dann erwirtschaften können, gepaart mit wirklich starken Fundamentaldaten auf der Mietseite, insbesondere beim Wohnungsthema, in dem wir doch recht stark auch ausgebaut hatten, unsere Allokationen, sehen wir durchaus einen guten Moment, das Thema auch wieder positiv besetzt zu sehen.
Du sagst, ihr habt eine Wertberichtigung vorgenommen. Kannst du sagen, in welcher Größenordnung ungefähr?
Ja, wir haben, also die Bewertung funktioniert ja so, dass sie einmal im Quartal vor jede Immobilie von 2 Sachverständigen durchgeführt wird. Und das funktioniert ja für alle Publikumsfonds sozusagen gleichermaßen. Und wir machen das halt sukzessive über die letzten 18 Monate, weil wir sehr früh gesehen haben, dass sich eben Käufer und Verkäufer nicht zu dem Preisniveau finden und haben das sukzessive in den Portfolios umgesetzt. Bei meinem Fonds war es jetzt seit Zinsänderungen knapp 9%.
Knapp 9% ist ja für jemand, der in offene Immobilienfonds investiert, schon eine ganz große Hausnummer. Also nur mal, um ein Beispiel zu geben in der letzten Zeit. Das letzte Jahr war negativ und in der letzten Zeit haben sich die Renditen so um die 2+x% bewegt. Wenn ich da 9% runtergehe, dann kann ich mal davon ausgehen, dass ich schon mal für die letzten 3 Jahre irgendwie keine Rendite gekriegt habe. Wie passt das zusammen, diese Wertbereinigung für ein Investment, das eben ja eigentlich sehr, sehr konservativ, sehr solide und auch nicht mit wirklich hohen Renditen ausgestattet ist?
Ja, es passt insofern damit zusammen, dass ja so ein Zinsanstieg jetzt historisch so noch nie da war. Ne? Das heißt, dass jetzt keine Korrektur stattfindet, wäre nicht intuitiv. Und man muss auch immer schauen, die Assetklasse Immobilien ist halt durchaus ein sehr, sehr langfristiges Produkt. Also wir sprechen ja Kunden an, die gerne einen Anlagehorizont von 5, eher 10 Jahren mit sich bringen. Und auf diesem Horizont muss man das natürlich dann auch so ein bisschen verorten. Und ich sage mal so, wir sind ja immer ganz gerne so ein bisschen mit dem Bund im Vergleich, mit so einem 10-Jahres-Bund. Und als der jetzt mal von -1 auf 2% nach oben ging, dann gab es auch eine große Korrektur, 20-30%. Da wurde dann ja auch nicht von einer unsicheren Anlage gesprochen, sondern ich glaube, das sind Marktmechanismen, die sind vielleicht für einen Publikumsfonds jetzt nicht etabliert und auch vielleicht ein Stück weit neu. Aber ich glaube durchaus logisch, wenn so ein Zinsanstieg vollzogen werden muss.
Ich glaube aber schon, dass mit Anleihen tatsächlich darüber gesprochen worden ist, dass ein Anleihencrash in 2022, das Jahr, das tatsächlich sowohl an der Anleihen- als auch auf der Aktienseite bei den Anlegern wirklich ins Kontur geschlagen hat. Aber richtig ist, auch bei den Immobilien eben war diese Wertberichtigung und sicherlich war das ein historisches Ereignis, das nicht so häufig vorkommt. Lass uns mal bitte auf ein Gerichtsurteil kommen. Das steht ja noch aus, aber nichtsdestotrotz, bei dem Konkurrenten der Union Investment wurde tatsächlich eben gesagt, dass möglicherweise die Risikoeinstufung nicht richtig gemacht worden ist. Viele Anleger machen sich Gedanken darüber, ob es tatsächlich berechtigt ist, dass offene Immobilienfonds so konservativ bewertet ist. Hätten die vielleicht nicht anders oder höher bewertet werden müssen? Und, pardon, noch eine Frage dazu. Würde das möglicherweise auch euch treffen, dass ihr das Risiko da nicht richtig gesetzt habt?
Also grundsätzlich äußern wir uns ja zu Wettbewerbern nicht. Für unsere Portfolios kann ich aber sagen, ich hatte es auch gerade schon eben erläutert, wir haben über die letzten 18, 24 Monate unsere Portfolios sukzessive an die neuen Marktumgebungen angepasst. Deswegen wäre das jetzt sehr überraschend, wenn das jetzt von heute auf morgen bei uns der Fall wäre. Ja, das Urteil schauen wir uns an, ja, analysieren das. Im Ergebnis haben wir momentan keine Veranlassung, da irgendwas an unserer Kommunikation zu verändern. Aber wie gesagt, durch die regelmäßige Bewertungsadjustierung sind wir da, glaube ich, gut aufgestellt.
Es ist ja so ein bisschen, ich verstehe das, was du sagst, aber es ist ja ein bisschen so, dass Immobilien sind, wie der Name schon sagt, immobil. Aber nichtsdestotrotz auf eine Immobilienfonds kann ich dann jeden Tag an der Börse zurückgeben oder euch zurückgeben. Wie passt das zusammen? Gibt es denn Mechanismen, die ihr einbaut, um tatsächlich diese beiden Dinge zusammenzubringen, die ganz offensichtlich nicht zusammengehören?
Ja, da hat der Regulator ja schon 2013 in dem Learning der Kapitalmarktkrise die Regulierung angepasst. Das heißt, man hat ja ohnehin eine Mindesthaltedauer von 2 Jahren für Publikumsfonds und darüber hinaus ja dann eine 12-monatige Kündigungsfrist. Das heißt, ich weiß als Manager ja schon 12 Monate vorher, wie viel Liquidität ich zur Verfügung stellen muss, damit der Kunde entsprechend auch seine Gelder zurückgeben kann. Und damit kann man ganz gut arbeiten. Also es gibt einem schon die Möglichkeit mit einer gewissen Fristigkeit, weil Immobilien halt eben nicht börsentäglich handelbar sind, weil sie ja immobil sind und auch eine gewisse Dauer brauchen, um gehandelt zu werden, gibt es aber eine gute Möglichkeit, eben mit diesen 12 Monaten zu arbeiten.
Inzwischen sinken ja die Leitzinsen wieder. Ist das schon spürbar als Entlastung auf dem Immobilienmarkt und auch für das, was du kaufst?
Ja, das Signal ist natürlich sehr positiv. Leitzinsen sind für uns halt immer so ein kurzfristiger Indikator. Die langfristigen Zinsen sind ja erstmal wieder so ein Stück weit nach oben gegangen. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so schön. Da würden wir uns natürlich noch ein bisschen mehr am langen Zinsende wünschen, dass die Zinsen nach unten kommen, weil das natürlich dann uns zugutekommt, ja, entsprechend an der Stelle.
Die Frage ist, was ist attraktiv? Wir hatten so viele Krisen und Umbrüche in den letzten Jahren, angefangen bei Corona, der Pandemie, hin zu einem Krieg zur Energiekrise. Es war so vieles, was wir berücksichtigen mussten. Und das geht auch nicht am Immobilienmarkt vorüber. Was würdest du sagen, welche Veränderungen hast du in den letzten Jahren wahrgenommen, was Immobilien anbetrifft?
Also ganz präsent ist natürlich bei ganz vielen das Thema Büro. Ja, ich glaube, das kann jeder, der arbeitet, für sich auch bewerten und beurteilen. Das ist dieses nur im Büro oder nur zu Hause, das ist es wahrscheinlich nicht, sondern es ist halt eine Lösung, die dazwischen liegt, ein hybrides Arbeitsmodell, wo man eben 2-3 Tage im Büro ist und vielleicht auch 1-2 Tage von zu Hause arbeitet. Ich glaube, man muss halt sehr, sehr stark differenzieren, wo sind diese Immobilien. Ne? Also wir sind fest davon überzeugt und das lässt sich eigentlich auch ganz gut an den Portfolios ablesen. Büroimmobilien, die in wirklich zentralen Lagen sind, die energetisch sehr effizient sind, die auch gewisse Ausstattungskriterien haben, die eben den Krieg um die Talente, ne, den War for Talent, wie man es immer so schön sagt, dann mit sich bringt, dass die sehr wohl davon profitieren, weil Unternehmen jetzt auch gerade nach Corona dazu tendieren, weniger Fläche, aber mit gleichem Mietbudget dann in guten Lagen anzumieten, weil sie einfach weniger Fläche brauchen, aber dafür für eine etwas höhere Miete dann auch was Hochwertigeres in guten Lagen bekommen. Heißt, dass Büros in Sekundärlagen wahrscheinlich langfristig wirklich leiden werden und in sehr guten Lagen auch davon profitieren.
Okay, also wir gestalten die Innenstädte um, gehen da wieder mit den Büros rein, haben gemischt genutzte Immobilien. Am Rand sind die möglicherweise stehen leer. Und wir haben aber einen sehr hohen Wohnbedarf in großen Städten. Nochmal die Frage an dich, wie gestaltet sich der Immobilienmarkt um, gerade in Städten? Also findet alles wieder seine Anwendung? Können Büros umgemünzt werden in Wohnraum?
Genau, das sehen wir in Randlagen tatsächlich auch schon länger, dass Büroimmobilien zum Beispiel in studentisches Wohnen umgenutzt werden, ne? Oder dass Mikroapartments gebaut werden, dass sich Hotelkonzepte da etablieren, das sieht man durchaus. In den zentralen, sag mal, Metropolregionen, dann wird es einfach eine weitere Verdichtung geben, weil natürlich immer mehr Arbeitnehmer dann auch in große Städte ziehen, da wird Wohnraum gebraucht und man muss sich dann überlegen, wie kann man diese Wohnformate so auslegen und so gestalten, dass sie halt zukunftsfähig sind. Ne? Da sind das halt kleinere Wohnformate, innovative, auch viel mehr Technologie da dabei, vielleicht auch modulare Bauweisen, da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Da muss ich, glaube ich, die Branche wieder mal so ein bisschen neu erfinden, ein bisschen kreativ werden. Aber da sind auf jeden Fall Möglichkeiten, auch bestehende Objekte, auch im Sinne der Wiederverwendung und der Kreislaufwirtschaft, dann eben für andere Nutzungsformate gangbar zu machen.
Wir kommen gleich auf den Fang, aber lass mich eine Frage noch dazu stellen. Es ist ja so, dass gerade jüngere Leute sich Wohnraum schwer leisten können. Also hier in München weiß ich's aus eigener Tochtererfahrung, es ist sehr schwierig, überhaupt ein WG-Zimmer für einen Preis zu finden, der irgendwie bezahlbar ist. Und auf der anderen Seite, was jahrelang funktioniert hat, dass man an den Stadtrand gezogen ist und sich da ein Häuschen hingestellt hat und das auch finanzieren konnte, das scheint auch so nicht mehr möglich zu sein. Was bedeutet das für die jüngeren Generationen? Müssen die in anderen Konzepten denken? Du hast schon ein bisschen darüber erzählt. Haben wir alle zu viel Wohnraum? Müssen wir das ändern?
Also in erster Linie ist es ein Trend, den wir ja schon länger beobachten und sehen, und zwar auch in Gesamteuropa. Vielleicht kann ich das so ein bisschen auch mal in den europäischen Kontext setzen. In Deutschland gibt es eigentlich eine ziemlich geringe Eigentumsquote jetzt im Vergleich zu europäischen anderen Ländern. Und das war so ein Trend, den wir relativ früh für uns als Investmentthema erkannt haben und haben halt früh eben in diese Metropolregion, in dieses erschwingliche Wohnen investiert. Das heißt, aus Investorenseite ist es natürlich eine tolle Sache, wenn Wohnraum gesucht wird und dadurch Mieten steigen, weil ich natürlich dann entsprechend auch den Ertrag im Portfolio steigern kann. Auf der Nutzerseite ist das natürlich unschön und da wird man sich natürlich wünschen, dass dann auch von regulatorischer Seite da viel mehr auch auf den Weg gebracht werden kann.
In welche Segmente investierst du? Also anders gefragt, in welche investierst du grundsätzlich, aber in welche investierst du gerade? Welche sind attraktiv? Welche sind weniger attraktiv und warum?
Also Logistik ist auf jeden Fall ein Thema, das nach wie vor sehr attraktiv ist, weil wir natürlich immer noch das Thema, wie kommen die Ware zum Kunden. Ne? Die letzte Meile sozusagen Logistik, auch insgesamt in Europa, gibt es da noch sehr viel Nachholbedarf, auch wenn wir da in Corona natürlich schon wahnsinnig steigende Online-Konsumentenzahlen gesehen haben. Also das ist ein Thema, das finden wir nach wie vor ziemlich gut. Wohnen sind wir schon sehr, sehr lange mit unterwegs und auch da sehen wir im Moment gute Chancen. Wir haben bei unseren Fonds relativ früh in dieses Thema halt investiert. Wir haben knapp knapp 20% Allokation auf Wohnen. Ich muss aber dazu sagen, es gibt ja in dem Thema Wohnen ja auch sehr viele Subsegmente. Also das ist studentisches Wohnen, das sind Mikroapartments, das ist Wohnen auf Zeit. Also es ist innerhalb der Sektoren gibt es ja auch durchaus nochmal Unterklassen, die dann auch für sich wiederum nochmal interessant sind. Und da sind wir jetzt gar nicht unbedingt auf Länder fokussiert, sondern wirklich eher auf diese Investmentthemen.
Büroimmobilien. Büroimmobilien, hattest du schon gesagt, die haben es am allerschwersten. Ja, da ist ein Riesenumbruch. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass manche im Homeoffice sitzen und nicht nur manche, sondern gar nicht so wenige. Das heißt, Büroraum wird weniger gebraucht.
Das ist richtig, aber vor allem wird sich da halt die Spreu vom Weizen trennen. Ne? Lagen in wirklich Innenstadt, also man sagt ja immer bei Immobilien Lage, 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 das ist auch unverändert der Fall. Wenn ich halt Freizeitmöglichkeiten anbieten kann, Nahversorgung anbieten kann, dann ist eine Bürolage natürlich immer attraktiv. Wenn ich natürlich irgendwie lange Anfahrtszeiten habe und gar keine Nahversorgung oder irgendwelche Annehmlichkeiten, dann wird das wirklich schwer sein, langfristig da einen Nutzer zu finden. Deswegen kommt es wirklich darauf an, dass man energieeffiziente, moderne Gebäude in wirklich sehr, sehr guten Lagen anbietet. Das vielleicht auch nochmal kombiniert mit anderen Nutzungsarten wie Wohnen oder entsprechend auch Nahversorgung.
Das wäre meine Frage gewesen. Also das eine Stichwort hattest du schon gesagt, Energie ist wichtig. Also diese energetische Umwandlung der Immobilien ist heutzutage ein richtiger Kostenfaktor, ganz offensichtlich geworden und nicht nur für Büro, sondern auch für Wohnimmobilien und vermutlich wird das immer mehr werden, oder?
Ja, im Moment ist es natürlich, in erster Instanz ist es natürlich erstmal ein Kostenfaktor, aber über Zeit amortisiert sich das natürlich. Wenn Mieter weniger Nebenkosten zahlen, wenn wir andere Ressourcen auch nutzen können, die jetzt nicht nur fossile Rohstoffe mit sich bringen und darüber kann man natürlich dann einerseits dann den CO2-Ausstoß verringern und man kann natürlich aber auch die sogenannte zweite Miete, was ja die Nebenkosten dann auch bei Objekten sind, kann man natürlich dann auch langfristig reduzieren. Deswegen ist es erstmal ein kostenintensives Projekt, aber langfristig rechnet sich das dann auch wirtschaftlich.
Welche Rolle spielt Impact? Also es gibt ja Nachhaltigkeit bei den Immobilien, Energie ist ja nur ein Faktor, es gibt mehrere auch. Welche Rolle spielt eben der soziale Faktor bei Immobilien?
Ja, das Social Impact Investing, das ist ja so wirklich nicht geregelt. Ja, da tut der Gesetzgeber sich ja so ein bisschen schwer, das so ein bisschen auch messbar zu machen. Es gibt da ja so eher institutionell geschaffene Projekte, dass man sagt, man hat halt geförderten Wohnraum. Man hat Bereiche, in denen man halt auch verschiedene Formate miteinander kombiniert, ne? Oder auch sagt man hat grüne Quartiersentwicklungen, die verschiedene auch Interessensgruppen miteinander verbindet. Aber das ist im Moment halt noch nicht so wirklich klar geregelt. Und auch da muss sich die Branche tatsächlich so ein bisschen finden und dann gemeinsam mit der Gesetzgebung konkrete Maßnahmen ableiten.
Anke, du bist ja in ganz Europa unterwegs. Was würdest du sagen, wovon können wir lernen? Also von Bauweisen von, keine Ahnung, was machen andere besser? Ich möchte nicht wissen, was sie noch schlimmer machen, aber was machen andere besser?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man immer wieder mal auch hinterfragt, ob bestimmte regulatorische Entscheidungen sinnvoll sind. Also da fällt mir zum Beispiel Irland ein, die hatten immer so einen Mietendeckel, den sie jetzt aber nochmal überdenken, weil das natürlich auch Investoren erstmal grundsätzlich zurückhält, sich da zu engagieren. Und deswegen wird das Review, das finde ich halt eine gute Entwicklung, dass man sich auch selber immer mal wieder hinterfragt, ob die Entscheidung, die getroffen wurde, dann langfristig die richtige ist. Die Holländer machen es zum Beispiel so, dass sie eben gerade Berufsanfänger fördern, indem sie halt steuerbegünstigte Eigentumserwerbe ermöglichen oder auch Kreditfinanzierung dann unterstützen. Und das sind Dinge, die ich jetzt durchaus positiv bewerten würde.
Es gibt ja Kritiker, die sagen, wir haben zu viel Regeln und das ist zu teuer, was die Bauweisen anbetrifft. Bist du auch der Meinung und können wir uns von der einen oder anderen Regel verabschieden?
Ach, sicherlich kann man sich von Regeln verabschieden. Ich glaube, das ist dem Deutschen so ein bisschen gegeben, dass er gerne irgendwie einen Leitfaden hat, wie er sich verhalten soll. Aber ich glaube, wenn man über das Thema modulare Bauweise nachdenkt, wenn man über hybride Baukonzepte auch einfach nachdenkt und auch umsetzt, dass man sagt, ich habe eine Gebäudehülle, die ist ja schon vorhanden, ich muss das ja nicht immer alles abreißen und neu bauen, sondern ich kann halt wirklich diese Kreislaufwirtschaft nutzen. Ich kann halt mit Holzbauweisen Dinge vielleicht auch einfach mal ausprobieren und schauen, wie viel schneller und effizienter ich werden kann, auch wirtschaftlich. Dann sind das durchaus Überlegungen, die wir hier mit mehr Werf auch umsetzen sollten.
Welche Immobilien hast du in letzter Zeit gekauft und welche habt ihr verkauft und warum?
Wir waren zuletzt tatsächlich eher auf der Verkäuferseite unterwegs, einmal weil wir auch von Kundenseite entsprechend Rückgabeverlangen bedienen wollten. Wir haben uns überwiegend von nicht strategische Immobilien getrennt. Und das sind eben genau diese Büroimmobilien, die eben in Sekundärlagen sind, die dann oft vielleicht auch den einen Mieter nur haben und der Nachvermietung sich dann eher als schwierig erweisen würden. Und von denen haben wir uns auch wirklich konsequent getrennt. Sprich, da haben wir unsere Allokationen weiter abgebaut und im Wesentlichen haben wir uns da reduziert und an der einen oder anderen Stelle auch das Thema Logistik, was wir schon länger im Portfolio hatten, haben wir uns auch eher von getrennt.
Wohnimmobilien sind ja eigentlich ganz wenig zu haben. Die Bundesregierung hat sich auf die Fahne geschrieben, 400.000 Wohneinheiten bauen zu wollen oder Wohnimmobilien bauen zu wollen. Das war natürlich in den letzten Jahren sehr schwierig umsetzbar. Wir hatten schon darüber gesprochen, die Zinsen sind gestiegen, die Finanzierung war also teurer. Und das Problem war überhaupt, Baumaterial günstig zu bekommen. Wir hatten Lieferengpässe. Da kam eben sehr, sehr vieles zusammen. Würdest du sagen, jetzt, wenn die Zinsen wieder sinken, wenn die Preise möglicherweise, und das will ich jetzt da mal einfach nur so in den Raum werfen, nicht weiter steigen, dann wäre es möglich, das zu tun?
Ich glaube, Baupreise werden jetzt grundsätzlich gar nicht signifikant wieder sinken, ne? Weil das eine sind halt gestiegene Materialpreise, das andere sind steigende Lohnkosten. Ich glaube, es ist nicht gelungen, in der Vergangenheit diese 400.000 Wohnungen pro Jahr zu errichten. Das wird jetzt tendenziell auch nicht leichter, ne? Das heißt, dass man an der Stelle vielleicht einfach mal schauen müsste, wo wird denn dieser Wohnraum gebraucht, ne? Den brauchen wir ja nicht überall in Deutschland, sondern den brauchen wir eben in den großen Städten wie in München, wie in Hamburg oder in Berlin. Und da muss man halt dann gezielt Maßnahmen ergreifen, die das halt auch wirtschaftlich sinnvoll erscheinen lassen. Und das ist halt nicht eine regulierte Miete, weil das natürlich auch Entwickler davon abhält, das kostendeckend zu machen. Auf der anderen Seite werden Projektentwickler auch grundsätzlich ihre Margen ein Stück weit reduzieren müssen. Und so wird sich das dann so über die Zeit, denke ich, dann auch wieder anpassen und nach vorne gehen. Aber mit der Geschwindigkeit, die jetzt erforderlich wäre, wäre jetzt meine Einschätzung, wird das nicht erfolgen können.
Wenn du sagst, es dauert eben eine Zeit, bis sich der Markt wieder angepasst hat, dann denkst du an welche Zeit?
Naja, ich glaube, wir haben wirklich den Zenit sozusagen überschritten, was die Korrektur betrifft. Wir sehen langsam jetzt wieder so erste Anzeichen der positiven Belebung. Es kann sicherlich auch nochmal, ne, je nachdem, wie sich die Zinsen jetzt entwickeln, das ist natürlich alles sehr dynamisch im Moment, das muss man auch dazu sagen. Aber werden wir wahrscheinlich schon nochmal 12 bis 18 Monate brauchen, bis wir da wieder dass man auch eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit dann herstellen kann.
Wenn du nach Europa guckst, denkst du dann eher in Regionen oder eher in Länder und sagst, keine Ahnung, in dem Land ist es schon attraktiv oder denkst du da eher an Städte?
Eigentlich nach Sektoren tatsächlich und eher nach Regionen in der Tat. Ja, also wenn man jetzt über Logistik spricht, dann schauen wir in Frankreich eher in Paris und in den Süden. Im Norden würden wir jetzt Logistik gar nicht so gut finden, weil da Leerstände relativ hoch sind zum Beispiel. Und so gehen wir da eigentlich über alle Nutzungsarten eher regional vor. Aber auch da differenzieren wir dann auch wieder über die Untersektoren.
Wo findest du gute Büroimmobilien? Wo findest du gute Wohnimmobilien beispielsweise?
Also Wohnimmobilien ist Südeuropa sehr, sehr attraktiv. Wir sind auch in Deutschland aktiv im Kauf für unsere Produkte. Also ich glaube, Wohnen ist europäisch sehr, sehr interessant. Vor allem da, wo es nicht reguliert ist. Ja, also wenn ich das Thema Wohnen unter dem studentischen Wohnen nochmal mitnehmen will hier, dann sehen wir ja, dass wir sind investiert in Großbritannien, in einem großen Studentenwohnportfolio und da haben wir halt Mietsteigerungen von über 25% über die letzten Jahre realisiert. Ne? Das sind natürlich schon starke fundamentale Daten für so ein Portfolio. Büros finden wir spannend, eben auch in den großen Metropolen, sei es Paris, sei das London, das kann auch mal Deutschland sein. Das kommt tatsächlich so ein bisschen bisschen auch darauf an, wie die Vorvermietung da ist und wie die ESG-Kriterien sich dann entsprechend auch darstellen. Das ist sehr, sehr individuell.
Mit welchen Renditen rechnest du für den Fonds so auf mittlere Sicht im Schnitt?
Ja, Forward-Looking Statement ist immer so eine heikle Frage. Was wir anstreben, ist halt, weil es halt ein bisschen unsere Benchmark ist, ist eine Outperformance gegenüber dem Bund. Ja, also ein 10-Jahres-Bund, da wollen wir langfristig, mittel- bis langfristig 100 bis 150 Basispunkte outperformen. Das ist so ein bisschen unsere Zielgröße.
Der liegt jetzt gerade bei 2,8%, ist aber ein bisschen hochgeschossen. Wenn wir ihn bei 2,5% annehmen, dann ist das Ziel über 3,5.
Ja, so langfristig ist das schon so. Ne? Ja. Das, was man auf jeden Fall als eine wettbewerbsfähige Rendite ausweisen muss, damit es für Kunden interessant ist.
Warum sollten Anleger in Immobilienfonds investieren?
Ja, ganz klar, weil man natürlich diversifizieren sollte, ne, im eigenen Portfolio, weil es wenig mit anderen Anlageklassen korreliert. Und natürlich dann, wenn man einen langfristigen Anlagehorizont mitbringt.
Bedeutet das, die eigene Immobilie nach hinten stellen eher oder sowohl als auch?
Ich glaube, das kommt auf das eigene Vermögen an. Ich glaube, wenn man eher mit kleineren Geldbeträgen unterwegs ist, dann ist man bei einem Publikumsfonds wahrscheinlich ganz gut aufgehoben, weil man natürlich einen professionellen Manager hat, weil man das über verschiedene Nutzungsarten und Sektoren und Länder dann auch diversifiziert innerhalb dieser Klasse und weil man sich dann eigentlich nicht damit beschäftigen muss bei der eigenen Wohnung oder beim eigenen Haus. Da gibt es dann doch die eine oder andere Herausforderung, sei es die Nachvermietung, sei es Instandhaltungsmaßnahmen oder vielleicht auch steuerliche Erwägungen.
Anke, was hat dich in die Immobilienwirtschaft getrieben? Hattest du immer schon Lust auf das eigene Haus oder auf die Immobilie oder fandest du diesen Markt interessant? Was die Analyse?
Ja, ich bin ja Bauingenieurin und das bin ich, weil ich gerne nicht unbedingt nur in Deutschland sein wollte. Ja, und ich habe halt das Studium gewählt, weil ich global grundsätzlich gerne aktiv hätte sein wollen. Ich habe jetzt momentan die Möglichkeit, eben europäisch zu arbeiten. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und das ist, jede Immobilie ist halt ganz, ganz eigen. Ne? Also so ein bisschen, so ein Fonds beschreibe ich immer ganz gerne wie so ein Uhrwerk, ja, wo jedes Zahnrad eine Immobilie ist, die dann so im Gesamtkontext dann sich dreht. Und jede Immobilie ist anders. Ich finde das super, super spannend, dass man halt auch verschiedene kulturelle und auch ja, Markteigenheiten dann auch sehen kann und damit dann auch so ein bisschen so ein Portfolio dann auch steuert.
Also würdest du sagen, du bist nicht nur diejenige, die am Schreibtisch sitzt, sondern eben auch mit so einem gelben Bauhelm über die Baustelle gehen?
Auch das. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher, also ja, das ist jetzt nicht meine tägliche Arbeit, aber das gehört schon sehr, sehr regelmäßig dazu. Und es ist auch ganz wichtig, weil man braucht halt, man muss vor Ort sein, man muss die Immobilie sehen, man muss sehen, wie sich die Lagen entwickeln. Und die entwickeln sich halt gerade im Moment sehr, sehr dynamisch. Und das ist halt ganz entscheidend, dass man mit der lokalen Expertise, die unsere Kollegen auf der Plattform haben, sich einfach immer wieder ein Bild geben lässt, wo wir dann in den einzelnen Märkten stehen. Das ist ein ganz wesentlicher Teil.
Anke, was meine Beobachtung ist, und ich weiß nicht, ob du das bestätigst, es sind relativ viele Frauen in der Immobilienwirtschaft tätig. Was macht diese Immobilienwirtschaft für Frauen so attraktiv? Oder was können Frauen besser, was Männer nicht können, eben mit Immobilien umzugehen? Was meinst du?
Also ich freue mich natürlich umso mehr, wenn das noch mehr Frauen den Weg in die Immobilienbranche finden. Ich glaube, wir sind da ganz gut schon aufgestellt. Also in meinem Team sind wir zum Beispiel sogar mehr Frauen als Männer. Ich glaube, was Frauen sehr gut können, ist das Thema Netzwerken. Ja, das haben sie auch, glaube ich, gut aufgeholt in den letzten Jahren und ihr Netzwerk auch aktiv nutzen. Viel mehr Visibilität. Ich glaube, es gibt innerhalb der Branche ganz viele Betätigungsfelder. Ne? Das kann Vermietung sein, das kann die klassische Investmentvermittlung sein, das kann aber auch Portfolio-Management sein, so wie wir das ja hier heute besprechen. Und das ist halt ein sehr, sehr breites Feld, was man da auch ja, beruflich sich erarbeiten kann. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Umfeld, in dem man sich da bewegt.
Was würdest du jungen Frauen als kleiner Karrieretipp auf den Weg geben wollen?
Netzwerken, Visibilität und vielleicht so ein bisschen Mentoring vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, das schadet nie, wenn man sich einen Sparringspartner sucht, der einen so ein bisschen begleitet auf dem Karriereweg.
Warum haben viele Frauen einen Hang zu Immobilien? Ich hätte da eine Idee. Eine Immobilie verkörpert nicht nur eine rein rechnerische Rendite, sondern zumindest beim eigenen Zuhause auch eine emotionale. Für Profis gleichwohl steht vermutlich die nackte Analyse im Vordergrund. Damit sind wir am Ende der 94. Folge von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.